Ja, willkommen zum Netzpolitik-Podcast. Mein Name ist Markus Beckedahl und mein Gast heute ist Till Kreuzer.
Hallo.
Hallo. Ja, wir haben uns mal überlegt, so einen monatlichen Jura-Netzpolitik-Podcast zu machen, also aus rechtlicher Perspektive so einige Themen des letzten Monats durchzukauen. Und da haben wir mit Till Kreuzer den passenden Experten gefunden. Vielleicht erzählst du mal kurz so zu deinem Background, was du so machst.
Also ich bin Rechtsanwalt vor allem. Ich habe ein eigenes Beratungsbüro für Medien, Informationsrecht und beschäftige mich vor allem mit Urheberrecht fast die ganze Zeit. Also ich gehe nicht vor Gericht in erster Linie, sondern ich berate Leute möglichst so, dass sie gar nicht erst vor Gericht müssen. Dann bin ich Redakteur bei irights.info und Gründungsmitglied. Irights ist ein Portal im Internet, das normalen Menschen, sage ich mal, also nicht Juristen, Nutzern, Verbrauchern, Künstlern und solchen Leuten das Urheberrecht erklärt, so dass sie es verstehen können. Dann bin ich noch Mitglied in diversen anderen Einrichtungen und so weiter, aber das würde zu weit führen.
Ja, das glaube ich sofort. Ja, wir haben für diesen ersten Podcast drei Themen. Das erste Thema ist das Leistungsschutzrecht, das andere ist der Perlentaucher und zum Schluss kümmern wir uns darum, was tun bei Abmahnung. Da haben wir auch, ich glaube, vorgestern einen längeren Artikel von dir geblockt, den du für iRights geschrieben hattest. Aber fangen wir mal mit dem Leistungsschutzrecht an. Eine Diskussion, die vor allen Dingen in Blogs geführt wird, weil es von den Zeitungsverlegern kommt, die kein Interesse an einer gesellschaftlichen Debatte darüber haben. Kannst du mal in kurzen Worten erklären, was ist ein Leistungsschutzrecht und warum brauchen wir es?
Ja, das ist schwierig in kurzen Worten zu erklären, ist schon eine schwierige Problematik. Also ein Leistungsschutzrecht ist im Prinzip sowas Ähnliches wie ein Urheberrecht, nur dass es eben nicht für kreative Gestaltungen gewährt wird, sondern für Dinge, die um kreative Gestaltungen herum geleistet werden im Gröberen. Es gibt zum Beispiel ein Leistungsschutzrecht für Tonträgerhersteller. Die kriegen dann ein Recht, wenn sie eine Musikaufnahme machen und die Musikaufnahme dann auf einem Master-Tonträger gespeichert wird, dann kriegen die ein eigenes Recht, über das sie dann eben ihre Musikaufnahmen dann auch vermarkten können. Für Pressverleger gibt es so ein Recht bislang nicht.
Warum nicht?
Weil es bisher, also ja, das hat historische Gründe im Zweifel. Es ist auch nicht unbedingt ersichtlich, warum Pressverleger sowas brauchen. Da können wir später nochmal drüber reden. Und es wurde bis heute auch nie wirklich vehement politisch gefordert. Also dazu muss man sagen, diese Leistungsschutzrechte sind keineswegs irgendwie es gibt keinen Anspruch darauf oder sowas, dass jeder, der irgendwas leistet, so ein Recht kriegen würde. Sonst würde wahrscheinlich BMW demnächst auch ein Leistungsschutzrecht haben, weil die basteln ja irgendwie Autos zusammen. Irgendwas wird immer geleistet, aber ein Leistungsschutzrecht gibt es eben nur in besonderen Fällen und die sind im Urheberrechtsgesetz auch abschließend geregelt. Das heißt, da gibt es auch nichts irgendwie, weil ein Tonträgerhersteller eins hat, könnte jetzt ein Presseverleger auch eins haben und die Regelungen werden dann irgendwie analog angewendet, so funktioniert das nicht, sondern das Gesetz sagt, es gibt bestimmte Leistungsschutzrechte, die werden vom Gesetzgeber geschaffen und die Aufzählung im Gesetz, die es gibt, die ist abschließend.
Ja, jetzt haben wir einen Koalitionsvertrag, der im vergangenen Jahr beschlossen wurde von Schwarz-Gelb und wo explizit drin steht, dass die Bundesregierung ein Leistungsschutzrecht schaffen will für Presseverleger. Wobei man sagen muss, als der Koalitionsvertrag zustande kam, wusste keiner so genau, worum geht es überhaupt. Normalerweise gibt es da so eine Prüfklausel drin. Die Bundesregierung prüft, ob man ein Leistungsschutzrecht einführen möchte. Das gab es da explizit nicht und nur so bestimmte Verleger aus dem Springer-Boder-Umfeld und so weiter wussten, welche Vorstellungen sie haben. Kannst du mal so ein bisschen rekapitulieren, wie die Debatte verlaufen ist?
Erstmal ist die Frage, ob die Leute aus dem Verlegerumfeld selbst überhaupt so genau wissen, was sie da fordern, weil ich war jetzt schon auf sehr vielen Debatten und habe im Prinzip alles gelesen, was darüber geschrieben wurde und ich weiß es bis heute noch nicht so ganz genau, was die Vermutung nahelegt, dass das niemand so ganz genau weiß und schon gar nicht die Politiker. Wie das abgelaufen ist, da muss man schon sagen, Hut ab. Ein beispielloses ein beispielloser Lobbyerfolg von bestimmten Verlegerverbänden und Juristen und sonstigen Mitarbeitern, Lobbyisten aus der Verlagsbranche, die es geschafft haben, das Thema, ich würde schätzen, ungefähr Anfang 2009 zum ersten Mal überhaupt aufs Tapet zu bringen und dann eben bis zum Sommer, also bis kurz vor der Wahl, so zu etablieren in den Köpfen von manchen Politikern, dass das Ganze dann in den Koalitionsvertrag reingerutscht ist. Das ist also ganz erstaunlich, eine großartige Leistung für, also aus lobbyistischer Sicht, aber natürlich auch extrem bedenklich, wie ich finde, weil, wie du schon gesagt hast, es gibt bis heute keinerlei Folgenabschätzung, da niemand so genau weiß, was es eigentlich genau sein soll, wie das ausgestaltet sein soll, kann natürlich auch niemand genau sagen, was denn passieren würde, wenn man so ein Leistungsschutzrecht einführen würde. Und da das durchaus sehr bedenklich ist, dieses Recht, jedenfalls in den Konstellationen, wie ich mir ein solches vorstellen kann, und es da jede Menge Bedenken gibt, das überhaupt einzuführen, ist das schon erstaunlich, dass sich der Gesetzgeber bzw. das Parlament oder eben die Koalition in diesem Fall so schnell darauf eingelassen hat, das auch in den Koalitionsvertrag reinzuschreiben, ohne zu wissen, was das eigentlich bedeutet.
Ja, dazu muss man natürlich sagen, wenn Springer und andere bedeutende Verleger sowas wollen, die haben vor allen Dingen in so einem Wahlkampf und auch danach die publizistische Macht, um halt ja Politik beeinflussen zu können für ihre eigenen Anliegen.
Wobei ich nicht das Gefühl hatte, dass das sehr vor allem über publizistische Beiträge abgelaufen ist, jedenfalls in diesem frühen Stadium, sondern man hat davon en passant mehr oder weniger erfahren, also so viel kam da in den Medien gar nicht vor, sondern vielmehr irgendwie ja durch Treffen und Gespräche face to face im Zweifel mit irgendwelchen Menschen aus der Politik.
Klar, also was ich da auch damit meinte, ist, Springer wären gute Kontakte zur Bundesregierung oder zur CDU-Spitze nachgesagt. Und die haben halt andere Kanäle als Themen hochschreiben zu müssen. Die können halt andere Deals machen halt.
Ja, unbedingt. Was es nicht viel besser macht.
Genau, also seit knapp eineinhalb Jahren gibt es diese Debatte. Es kristallisiert sich erst allmählich heraus, was überhaupt damit gemeint ist. Jetzt gibt es so, sagen wir mal, im Großen und Ganzen zwei große Themen, Überthemen. Das eine Überthema ist so eine GEMA für Verlagsprodukte. Das andere ist eine Lex Google. Aber nicht auf Street View, sondern auf Google News bezogen. Fangen wir mal mit dem ersten an. Also so Christoph Käse, der Cheflobbyist des Springer Verlages, argumentiert damit, dass früher Unternehmen ja ganz viele Zeitungen gekauft hätten. Und die würden das ja heute nicht mehr tun, weil die ganzen Mitarbeiter gehen auf Spiegel Online und so weiter und lesen dort und nehmen die Werbung auf oder auch nicht. Und deswegen bräuchte man jetzt so eine Art GEMA-Abgabe oder Pauschalabgabe für Unternehmen, um den Qualitätsjournalismus zu refinanzieren.
Ja, in diese Richtung geht das. Konkret ausgedrückt, man möchte halt Geld haben von gewerblichen Lesern von Presseerzeugnissen, die im Internet stehen. So ist die Vorstellung. Wenn man das mal von vorne aufrollt, stellt sich zunächst mal die Frage, warum sollte es sowas eigentlich geben? Denn der Umstand, dass die Leute keine Zeitungsabonnements mehr kaufen, sondern lieber online lesen und online nichts bezahlt wird, liegt ja allein daran, dass die Verlage ihre Produkte frei ins Netz stellen, ohne dass dafür bezahlt wird. Das ist also eine freiwillige Entscheidung, die keineswegs darauf beruht, dass man irgendwie keine andere Wahl hätte oder sowas, weil man keine Rechte hat, weil man das nicht schützen kann, sondern das beruht allein auf einer unternehmerischen Entscheidung, das so zu tun. Da wird jetzt das Argument vorgebracht, dass das die einzige Möglichkeit ist, online präsent zu sein sozusagen und dass es keine Möglichkeit geben soll für, also direkt für die Nutzung des Erzeugnisses, wie es halt bei einer Zeitung der Fall ist, Geld zu verlangen. Das ist meines Erachtens zunächst mal eine gewagte These. Wir befinden uns gerade am Umbruch sämtlicher der ganzen Verlagsbranche und zwar nicht nur in Zeitungen, sondern auch im Buchmarkt und vielen anderen Bereichen. Und es kristallisiert sich gerade erst so in Anfängen heraus, was für Geschäftsmodelle eben auch mit Online-Bezug funktionieren können und was für Sachen nicht funktionieren. Diese Behauptung, man würde ja online kein Geld verdienen können, basiert allein auf einer Erkenntnis, die ja ungefähr 10 Jahre alt ist nach meiner Einschätzung, wo man mal versucht hat, mit Paid Content was zu machen. Das heißt also, man stellt die Artikel ins Netz und kommt, aber der Leser kann sie nur lesen, wenn man dafür Geld zahlt. Das ist also so die Vorstellung, es entsteht ein neuer Kommunikationsraum, nämlich das Internet, und man überträgt das alte Geschäftsmodell, nämlich das, was ich verlange, Geld für den Verkauf einer Zeitung, 1:1 auf dieses Internet. Das hat am Anfang nicht besonders gut funktioniert, finde ich naheliegenderweise. Jetzt aber zu behaupten, dass das die einzige Möglichkeit ist und da das damals nicht funktioniert hat, jetzt den empirischen Beleg dafür zu haben, dass es überhaupt generell gar nicht möglich ist, mit Presseerzeugnissen im Internet Geld zu verdienen, ist natürlich eine steile These.
Ja. das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt ist eigentlich der viel gefährlichere.
Ja, lass mal vielleicht noch bei dem ersten Punkt bleiben, weil das nicht so ganz klar ist, was das überhaupt bedeuten soll.
Genau, also wer bezahlt wofür? Also alle Unternehmen bezahlen irgendwie einen Betrag X an eine neu zu schaffende Verwertungsgesellschaft, die schüttet das Geld dann nach irgendeinem Schlüssel an Verleger aus.
Das wäre in der praktischen Umsetzung vielleicht jetzt mal ganz grob umrissen, die Konsequenz. Zunächst muss man sich ja die Frage stellen, wie sieht sowas rechtlich aus? Wie kann man sowas rechtlich fassen? Letztlich ist das so, dass wenn jemand am Bildschirm sitzt und einen Text liest, dann passieren da keine urheberrechtlich relevanten Nutzungshandlungen. Was wiederum bedeutet, dass man mit dem Urheberrecht an diese Art von Nutzung nicht rankommt. Man kann den Leuten nicht verbieten, einen Text, der frei im Netz steht, am Bildschirm zu lesen. Das kann man nicht mit dem Urheberrecht, so wie es bisher konzipiert, strukturiert ist. Die Verleger müssen aber im Moment mit dem Urheberrecht operieren, weil sie eben kein eigenes Recht haben, aber sie haben eben die urheberrechtlichen Nutzungsrechte an den ganzen Artikeln, die sie sich über meistens Buyout-Verträge von den Journalisten einräumen lassen. Das heißt, sie haben schon eine sehr starke Rechtsposition, aber diese Rechtsposition ermöglicht es eben nicht, den bloßen Leser eines Textes zu einer Zahlung zu verpflichten. Und das hat auch verdammt gute Gründe. Das ist der gleiche Grund oder das gleiche Prinzip steht dahinter, wenn man sich abends vor den Fernseher setzt, ganz egal, ob man dabei geschäftliche Dinge im Kopf hat oder private Dinge, dann kann dafür keiner Geld kassieren. Und wenn man im Park eine Zeitung findet und liest die dann begeht man auch keine Urheberrechtsverletzung und man kann auch ein Buch lesen, so oft wie man möchte. Dafür wird auch nichts bezahlt und man braucht dafür keine Erlaubnis. Das bedeutet, es gibt im Urheberrecht, und das nennt man fachlich, die bestimmungsgemäße Benutzung. Das heißt, es gibt kein Recht gegen die bestimmungsgemäße Benutzung. Das heißt, kein Recht dagegen, dass jemand Musik hört, jemand Texte liest, jemand Fernsehen guckt oder irgend sowas. Und der Grund dafür ist eben, dass das Urheberrecht erst ab einer Schwelle später ansetzt und sagt, also wenn jemand was kopiert oder wenn jemand was verbreitet oder ins Netz stellt, das sind urheberrechtlich relevante Handlungen. Aber der reine Rezeptionsvorgang, der ist keine urheberrechtlich relevante Handlung und soll auch keine sein. Und dann kommen wir jetzt wieder zu der konkreten Ausgestaltung eines solchen Rechtes, eines Leserechtes, wie ich das bezeichnen würde, zurück. Ist natürlich enorm schwierig zu sagen, also einerseits sollen nur gewerbliche Nutzer bezahlen, was bedeuten würde, wie will man sowas abgrenzen, ja? Wenn ich mich jetzt als Freiberufler vor meinen Computer setze, ich kann überhaupt nicht sagen, was ist jetzt berufsbezogen in meinem Job und was ist privat, ja? Das kann man so genau gar nicht mehr unterscheiden. Das heißt, man muss irgendwie mit sehr, sehr pauschalen Annahmen operieren. Und eine pauschale Annahme würde in diesem Fall dazu führen, dass man so eine Art PC-Abgabe tatsächlich bezahlt. Also jeder, der ein Gewerbe betreibt, beziehungsweise Freiberufler ist oder ein Unternehmen, der müsste dann für seinen PC, der online ist, etwas bezahlen. Jedenfalls sofern er eben auch die Online-Produkte von Springer und anderen Verlagen benutzt. Das würde darauf hinauslaufen, dass zur GEZ für onlinefähige PCs und diversen anderen Abgaben noch eine Abgabe hinzukäme. Und die Vorstellung ist natürlich, dass dann die Deutsche Bank in Deutschland vielleicht 50.000 PCs hat und für jeden PC wird dann XY an Geld bezahlt. Effekt ist aber natürlich auch, dass beispielsweise Grafiker Rechtsanwälte oder auch insbesondere freie Journalisten für ihre PCs dann eine solche Gebühr bezahlen müssten, was also vom Volumen her sicherlich eine Menge Geld in die Kassen der Verlage spülen könnte, unterm Strich aber eine wahrscheinlich nicht unerhebliche Belastung für die gesamte Wirtschaft ist. Und da ist schon die Frage, wenn man sowas einführen will, da muss man natürlich eine Abwägung treffen, ob das berechtigt ist, wofür das eigentlich ist und was für einen Grund es dafür gäbe, so etwas einzuführen. Und diese Rechtfertigung, die ist mir bisher nicht ersichtlich.
Und wie würde man das, wenn, also sagen wir mal, wenn Sie eine Rechtfertigung finden würden, wie würde das dann funktionieren? Also wir haben ja bei New Thinking irgendwie 15 bis 20 Computer. Wie viel müssten wir dann bezahlen? Und wie würde das kontrolliert werden?
Das weiß niemand. Bei der Anhörung im Bundesjustizministerium, wo es um das Thema ging, wo ja die Verlage angeblich sehr präzise beschrieben haben, was ihnen so vorschwebt. Ich habe das meiste immer noch nicht verstanden danach, aber gut. Da haben sie gesagt, es soll keine allgemeine Gebühr sein für jedermann, sondern es sollen eben nur diejenigen Leute zahlen, die auch wirklich nutzen. Das führt dann zu meiner Rückfrage, wie man das denn kontrollieren können wolle. Denn um festzustellen, wer was nutzt und noch dazu zu welchen Zwecken, müsste man ja im Prinzip massenweise Daten sammeln. Daraufhin wurde gesagt, naja, wenn jemand bei uns auf die Webseite geht, dann haben wir ja die IP-Adresse. Und über die IP-Adresse wissen wir, ob aus woher diese Person stammt, also ob aus einem größeren Unternehmen beispielsweise. Und wenn dann jemand nicht zahlen will, dann könnte man das ja sehr gut über diese, dann würde der eben dann irgendwie verklagt oder abgemahnt werden. Dabei stellen sich natürlich noch ein paar diverse, nicht ganz unbeachtliche Probleme mit Datenschutz und solchen Dingen. Aber letztlich wäre es wahrscheinlich so, man würde einen Tarif aufstellen über eine Verwertungsgesellschaft, so wie das die GEMA ja auch macht. Wenn in einer Kneipe abends Musik läuft, dann gibt es dafür einen Tarif. Und dieser Tarif, der ist dann monatlich zu bezahlen. Wie viel das ist, weiß niemand. Ob es bezogen ist auf einzelne Computer oder auf andere Berechnungsgrundlagen zurückführt, wie zum Beispiel die Größe des Unternehmens oder so etwas, das weiß man bisher nicht. Jedenfalls würde es eben im Zweifel so sein, dass man, und das steht auch in dem Gesetzesentwurf, das Gesetz grundsätzlich davon ausgeht, dass jeder gewerbliche Nutzer diese Produkte auch nutzt. Eine gesetzliche Vermutung soll es da nach einem früheren Entwurf für dieses Leistungsschutzrecht geben, was dann dazu führen würde, dass man gar nicht mehr gucken muss, wer was benutzt, sondern man kann einfach jeden anschreiben und sagen, du bist gewerblicher Nutzer, du musst also diese Gebühr bezahlen. Und wenn du dann behauptest, dass du diese Produkte aber gar nicht verwendest, dann musst du das, solltest du verklagt werden, vor Gericht beweisen. Das wäre nämlich eine Beweislastumkehr im rechtlichen Sinne und das würde wiederum bedeuten, wie soll man beweisen, dass man etwas nicht tut?
Ja, das würde wahrscheinlich dazu führen, dass halt Filtersoftware in Deutschland irgendwie reißenden Absatz finden würde, weil lauter irgendwie Mittelständler dann ihren ganzen Mitarbeitern verbieten würden, journalistische Angebote bei der Arbeitszeit zu besuchen und das dann nachweisen würden, indem, ja, wir haben ja hier diese Filtersoftware installiert und haben das mal alles ausgeschaltet.
Was natürlich einerseits absolut nicht im Sinne der Verlage selbst wäre, wenn auf einmal ihre Sachen nicht mehr genutzt würden und andererseits bei bestimmten Berufsgruppen natürlich auch nicht funktionieren kann, weil beispielsweise gerade wieder die freien Journalisten, die können nicht darauf verzichten. Ja? Das heißt, sie wären quasi in dieser Falle auf diese Angebote angewiesen zu sein, die frei im Netz stehen, im Prinzip kostenlos, dafür aber trotzdem bezahlen zu müssen. Da kämen sie gar nicht drum rum.
Ja, also nicht nur freie Journalisten, also ich denke ja an uns als Blogger, ne? Wir müssen ja auch dafür bezahlen, dafür, dass wir dann auf andere verlinken. Aber da kommen wir später nochmal zu dem zweiten Punkt. Haben wir jetzt diesen ersten Punkt irgendwie mal einigermaßen beleuchtet?
Denke schon.
Ja, dann kommen wir halt zum viel spannenderen Punkt, nämlich was so in der Debatte ursprünglich mal so als Lex Google gestartet ist, nämlich dass Google als Suchmaschine so sogenannte Snippets anzeigt oder bei Google News auch Verlagsangebote gefunden werden können. Da gab es auch ganz absurde Vorstellungen, dass Google News sich komplett über Werbung finanziert und dass halt Google irgendwie durch Verlinkungen auf Verlagsseiten reich werden würde. Und dann dachte mit einem Blick auf Google News, das ist total werbefrei, wo haben die sich informiert. Aber wir haben ja mal vor so einem Monat ein Arbeitspapier der Verleger zugeschickt bekommen und veröffentlicht. Und da gibt es halt den ersten Punkt. Um einen effektiven Rechtsschutz zu gewährleisten, sollten nicht nur Teile des Presseerzeugnisses wie einzelne Beiträge, Vorspende, Bilder und Grafiken geschützt werden. Schutzwürdig sind beispielsweise auch Überschriften, Sätze, Satzteile etc., soweit sie einer systematischen Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentlichen Wiedergabe in Verbindung mit dem Titel des Presseerzeugnisses dienen. Was ist denn damit gemeint?
Damit ist gemeint, dass man genau das erreichen will, nämlich in erster Linie von Google Geld abzubekommen. Es ist eben so, dass auch wieder, da die Verleger kein eigenes Leistungsschutzrecht haben bisher, sind sie eben auf das Urheberrecht angewiesen, um ihre Vorstellungen umzusetzen und ihre Rechte zu wahren. Und das Urheberrecht hat ein ganz grundlegendes Prinzip, und das besagt, dass ganz kurze Texte, also wenige Worte, aufeinanderfolgende Worte, auch Überschriften und solche Dinge urheberrechtlich nicht geschützt sind. Weil das Urheberrecht soll eben einen Ausgleich schaffen zwischen den Interessen der Allgemeinheit und den Interessen der Urheber und der Rechteinhaber. Und würde man zu sehr in die Sprache monopolisieren auf diesem Weg, indem man sagt, der Satz Angela Merkel trifft sich mit dem neuen Bundespräsidenten, wenn der einem einzigen Unternehmen gehören würde, in Anführungsstrichen, wenn da ein Monopolrecht drauf sein würde, dann könnte man sich in der Sprache eben nicht mehr so frei bewegen. Und dann würde die Sprache für sich genommen mehr oder weniger monopolisiert werden, was dazu führen würde, dass eben grundlegende Freiheiten und Bürgerrechte extrem beschnitten würden. Man könnte dann in der Öffentlichkeit nicht mehr diesen gleichen Satz verwenden. Ein Blogger könnte das nicht mehr schreiben, müsste dann halt den Verlag, der das Recht daran hat, um Erlaubnis fragen und vieles mehr. Man muss aber, wenn man von Google Geld haben will für diese Art von Angebot, also Google News beispielsweise oder auch die normale Suchmaschine, muss man ein solches Recht entstehen lassen, weil Google ja nicht mehr macht, als diese paar Worte durch automatische Systeme willkürlich zusammengesuchte Inhalte oder kleine Ausschnitte aus den Texten auf den Webseiten in der Suchmaschine angezeigt werden. Das heißt, mehr macht Google nicht. Die nehmen keine ganzen Texte und keine halben Texte, sondern diese Snippets sind das Einzige, was die anzeigen, und das sind dann halt 10, 11, 12, 13 Worte und die Überschriften, mehr ist das nicht.
Ja, jetzt fragt man sich natürlich, warum? Also erstmal, die erste Überlegung ist natürlich immer, die Verlage könnten natürlich verhindern, dass Google irgendwie mit ihnen Geld verdient, indem man halt noch robert.txt da reinschreibt, dass Google halt keinen Zugang erhält. Andererseits, wenn ich mir mein Nutzungsverhalten anschaue, ich komme auf die meisten Verlagsangebote erst durch Stichwortsuche auf Google News oder indem ich bei Google was finde, und dann gehe ich doch auf die Seiten und da wird Werbung eingeblendet und die Unternehmen verdienen was, aber in der Regel verdient doch da Google kein Geld dran, dass ich über Google News irgendwie zur Welt komme.
Also sagen wir mal, Google verdient Geld im Internet.
Ja. Ja,
und das ist der Grund, warum Google die absolute Zielgruppe ist. Man sieht, wir verdienen kein Geld, irgendwer verdient Geld, und dann versucht man sich da eben anzuhängen, weil die Leistung von Google in irgendeiner Weise natürlich sehr mittelbar mit den Leistungen der Verlage und aller anderen Urheber und aller anderen kreativen Einrichtungen, Unternehmen und Personen irgendetwas macht. So, und wenn man Google sich als Zielgruppe ausgesucht hat, da muss man sich halt überlegen, was man da tut. Es gibt verschiedene Möglichkeiten. Entweder man optet sich aus und wird dann nicht mehr gefunden über Suchmaschinen und News-Aggregatoren. Das will aber natürlich keiner, weil, wie du gesagt hast, die meisten oder sehr viele User kommen auf die Angebote der Verlage nur über Google. Und wenn sie auf die Angebote kommen, ist da die Werbung und die Klicks auf die Seiten, die macht eben die Einnahmequelle im Moment aus.
Das sind so 30-70%, je nach Verlagsangebot.
Genau, und das ist ja nicht wenig. Mit anderen Worten, was man da versucht, ist ein Rosinenpicken. Ja, man sucht sich einerseits, nimmt man nicht die Möglichkeit wahr, sich aus dieser Dienstleistung rauszuopten und zu sagen, also wir machen Robot-Text einen Eintrag rein, dass diese Suchmaschinen uns nicht mehr finden, sondern man will weiterhin gefunden werden. Dann aber möchte man auch noch dafür, dass diese Dienstleistung da läuft und angeboten wird, Geld haben. Ich finde das eine ziemlich verkehrte Welt. Also wenn ich eine Dienstleistung in Anspruch nehme, meinetwegen, wenn ich einen Telefonanschluss mir legen lasse, dann ist es immer so, dass ich dafür bezahlen muss. Und in diesem Fall soll es so sein, dass der Dienstleister, der eine kostenlose Dienstleistung anbietet, auch noch dafür, dass er sie kostenlos anbietet, Geld bezahlen muss. Das wäre so, als würde jetzt die Telekom für meinen Telefonanschluss mir auch noch Geld geben, weil ich die Entscheidung treffe, ich möchte den gerne, aber ich möchte eben zusätzlich auch noch Geld. Das ist ziemlich, ja, sagen wir mal, originell.
Das kommt vielleicht noch, wenn die Telekom überlegt, dass sie durch kontextsensitive Werbeeinschaltungen bei Telefongesprächen irgendwie Geld verdienen könnte.
So weit sind wir zum Glück noch nicht.
Ja, man hat natürlich, wenn man sich diesen einen Paragraph mit den Snippets so durchliest, verschiedenste Assoziationen, nämlich wie kriegt man irgendwie da so ein Gesetz gestrickt, was irgendwie, sagen wir mal, theoretisch gegen Google geht, aber nicht Kollateralschaden mit sich bringt, wie zum Beispiel, wenn ich in meinem Blog einen Artikel bei der Welt verlinke und die Überschrift dazu schreibe aus Transparenzgründen und halt darauf verlinke und halt quasi meine Leser empfehle, sich bei der Welt oder bei sonst irgendwem weiter zu informieren, bin ich dann auch betroffen?
Im Prinzip schon. Also auch das müsste man eigentlich über eine gesetzliche Formulierung regeln, die das ausschließt, wenn man das denn will als Gesetzgeber. Nur die Frage ist tatsächlich, wie kann man sowas machen? Und dazu fällt mir in der Tat überhaupt nichts ein. Also es wurde bei der Anhörung, haben die Verleger halt irgendwas erzählt, dass dann nur der HTML-Code auf der Original-Webseite geschützt sein soll und aber nicht, wenn man die gleichen Worte von irgendwo anders, also die Konfusion, die ich jetzt in meiner Aussage drin habe, die zeigt dir, dass ich überhaupt nicht verstanden habe, wie sowas aussehen soll.
Das kann ich mal kurz zitieren. Also ich habe mitgeblockt diese Stelle und das ist jetzt nicht wortwörtlich, aber teilweise wortwörtlich. Also Christoph Käse erklärte dann erstmal HTML und die Verlage bräuchten 1,5 Jahre, um HTML zu verändern. Er meinte wahrscheinlich, sie brauchen 1,5 Jahre, um einen neuen Relaunch zu machen. Und jetzt zitiere ich, die unglaublich starke verlegerische technische Leistung könne man im HTML-Code erkennen.
Aha.
Das war so seine Begründung, warum wir ein Leistungsschutzrecht brauchen.
Das habe ich bisher nicht verstanden,
ich auch
worin
nicht.
Die Leistung liegen soll. Sagen wir mal so, urheberrechtlich ist übrigens anerkannt, dass simple in HTML programmierte Seiten meistens noch nicht mal Urheberrechtsschutz genießen, weil man sagt, das ist nichts Besonderes, sondern das ist das, was jeder so machen würde. Also HTML-Code ist keineswegs irgendwie eine Großleistung, wenn man ihn programmiert. Aber davon abgesehen, das eigentliche Problem ist ja tatsächlich, will man vermeiden, dass die Sprache, also dass dieser Satz, Angela Merkel trifft sich mit Christian Wulff, dass dieser Satz also für alle Personen irgendwie aus dem allgemeinen Sprachschatz entfernt wird und in ein Monopol überführt wird, da muss man das ja irgendwie so regeln, dass nur der Satz, wenn er dann bei dem Verlagsangebot erscheint, im Prinzip geschützt ist, aber nicht, wenn er irgendwo anders erscheint oder so. Ich habe das nicht verstanden.
Ja, einfaches Beispiel, wir sind Papst.
Genau, darum um so eine Art von Überschrift aus der Bildzeitung ging es ja auch bei der Anhörung die ganze Zeit.
Ja, Erci Widerci,
genau. und das ist mir nicht ersichtlich. Die Kollateralschäden, die entstehen werden, wenn man das nicht ganz, ganz genau definieren kann, was ich im Moment, wie gesagt, nicht sehe, wie das gehen soll. Wenn man das nicht genau gesetzlich definiert, dann würde das darauf hinauslaufen, dass alle anderen nicht wissen, was sie jetzt dürfen, ob du jetzt in deinem Blog zum Beispiel die Überschrift aus der Welt schreiben darfst und sagen darfst, in der Welt ist ein Artikel unter dem der und der Überschrift erschienen und da stehen noch 2, 3 andere Sätze drin, die du dann auch noch nennst. Ob du das darfst oder nicht, wirst du nicht wissen, wenn das Gesetz sich dazu nicht ganz eindeutig verhält. Und ich glaube, dass das Gesetz das nicht eindeutig regeln kann, weil ich wirklich nicht sehe, wie das gehen soll. Da ist es eben so, und das führt wieder zurück auf die Frage, warum haben die Verleger kein Leistungsschutzrecht und die Tonträgerhersteller zum Beispiel haben eins. Die Leistung des Verlegers und das Produkt, was dabei entsteht, hat kein gegenüber dem, was vorher da war, hat keinen eigentlichen Mehrwert. Das ist das gleiche Produkt. Das heißt, wenn der freie Journalist schreibt, Angela Merkel trifft sich mit Christian Wulff und gratuliert ihm zur Wahl des Bundespräsidenten, dann ist dieser Satz das, was in dem Verlagsprodukt auftaucht. Und es kann nicht unterschieden werden von irgendwas anderem, ja. Es war nicht vorher was da, was dann umgewandelt wurde. Und das ist bei Tonträgern ganz anders. da hast du halt die Leistung der Musiker und der Interpreten und der Tontechniker und dieser Leute. Und aus diesen Einzelleistungen wird nachher was anderes gemacht, ein anderes Produkt, was von den Einzelleistungen unterschieden werden kann. Nämlich vorher war es Gesang und hinterher ist es eine Tonaufnahme. Das sind zwei verschiedene Sachen. Man kann also sagen, die Tonaufnahme ist nochmal besonders geschützt und da greift dieses Recht an. Aber das geht eben bei Verlagsprodukten nicht, weil das Produkt ist der Satz, den der Journalist geschrieben hat und nichts anderes. Und wenn man das nicht auseinanderhalten kann, dann wird das dazu führen, erstens, dass halt diesen Satz, der dann monopolisiert wird, niemand anderes mehr benutzen kann, jedenfalls er nicht weiß, ob er das darf. Und zweitens wird es auch dazu führen, dass die Journalisten, die ja eigentlich die Urheberrechte auf ihre Artikel haben, auch nicht mehr wissen, was sie mit ihren eigenen Artikeln machen dürfen, wenn sie mit einem Verlag einen Vertrag geschlossen haben und der Verlag an diesem Produkt nachher nochmal ein extra Recht hat, was quasi auf das Urheberrecht obendrauf gestülpt wird. Das könnte dazu führen, dass jemand, der keinen Buyout-Vertrag unterschreibt, sondern sagt, ich überlasse dem Springer Verlag die Rechte an meinem Artikel für einen einmaligen Abdruck in der und der Zeitung. Und der geht dann zur Zweitverwertung noch zu einem anderen Verlag, bietet den Artikel da nochmal an und kriegt dafür nochmal Geld. Also was ist ja mit dem Urheberrecht machbar und so soll es ja auch sein. Wenn aber an dem Artikel, den er geschrieben hat, auf einmal so ein Leistungsschutzrecht besteht, was über sein Urheberrecht hinaus existiert, dann wird der Urheber eben nicht mehr, ohne den ersten Verlag fragen zu müssen, irgendwo anders hingehen und seinen Artikel zweitverwerten. Und das ist ein Kollateralschaden. Wie man den vermeiden kann, ist mir bisher auch völlig unklar.
Nun könnte man ja annehmen, wir hätten ein starkes Zitatrecht, was zumindest Bloggern erlauben würde, irgendwie die ersten 2-3 Sätze oder 20 Sätze aus dem Artikel zu zitieren. Ist das davon betroffen?
Gut, dass du darauf anspielst. Das ist nämlich einer der Begründungslinien, die immer vorgetragen werden. Ja, also der freie Umgang mit Sprache ist ja nicht gefährdet, weil es gibt ja das Zitatrecht. Das Zitatrecht ist eine urheberrechtliche Ausnahmeregelung und damit per se schwer zu handhaben. Das ist schon mal ganz grundsätzlich so. Urheberrechtliche Schrankenbestimmungen, also diese Ausnahmeregelungen, haben immer sehr viele Haken und Ösen, sind immer kompliziert. Wogegen, wenn eben der kurze Satz frei ist von sämtlichen Rechten, hast du eine Gemeinfreiheit dafür, kannst also machen damit, was du willst und musst keinerlei Regeln beachten. Das heißt, das Zitatrecht ist überhaupt nicht gleichzusetzen mit Gemeinfreiheit. In keinster Weise ist das vergleichbar. Und dann kommt noch hinzu, das Zitatrecht ist eben für ganz viele Nutzungen, die heute gemacht werden, zum Beispiel in der Blogosphäre, überhaupt nicht einschlägig, überhaupt nicht anwendbar. Das heißt, wenn du schreibst in deinem Blog, Die Welt berichtet heute unter der Überschrift Ping 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 darüber, dass sich der und der mit dem und dem getroffen hat und schreibt darüber so und so. Und das ist der Artikel, ja, also zwei Sätze, wo du darauf im Prinzip eine Inhaltsnachricht, wo du darauf hinweist, was in der Welt steht. Das ist kein Zitat. Ja, das ist ein Zitat, ist etwas, wo du deine eigenen Ausführungen mit etwas anderem belegst und da eben dann einzelne Sätze nimmst und die auch mit Quellen verweisen und viel mehr versiehst und dann eben darauf hinweist, das, was ich hier sage, hat auch schon mal jemand anders gesagt. Oder ich schreibe heute über den Perlentaucher einen Artikel und dazu hat sich auch schon jemand XY in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung geäußert. So, das sind Zitate. Aber so Inhaltsmitteilungen wie Presseschauen beispielsweise, Netzlese oder eben das, was ganz viele Blogs machen, einfach zu schreiben, wo steht heute was und ist das interessant, das sind fast nie Zitate. Das heißt, du kommst mit dem Zitat Rechter keinen Meter weit.
Wie läuft denn das jetzt weiter mit dem Leistungsschutzrecht? Also laut Koalitionsvertrag soll es kommen. Der dritte Korb ist im Gange. Ist das so, wird das so im dritten Korb des Urheberrechts abgefrühstückt? Gibt es ein eigenes Gesetz? Gibt es da irgendwie Abzeichen für so eine Art Zeitplan?
Also bisher gibt es noch nichts Konkretes. Wie du schon sagst, der dritte Korb ist ja jetzt gerade so in Vorbereitung. Bis das losgeht, das dauert sicherlich auch noch eine Weile. Und dann ist die Frage, wird denn das Thema Leistungsschutzrecht für Presseverlage innerhalb dieses dritten Korbes behandelt oder nochmal in einem extra Gesetzgebungsverfahren oder, wie ich ja hoffe, überhaupt nicht? Denn die Frage meines Erachtens ist immer noch nicht die Frage geklärt, ob es sowas überhaupt geben soll. Und erst wenn die geklärt ist, kann man sich natürlich darüber Gedanken machen, wie sowas aussehen soll. Das heißt, ob es eine Gesetzesinitiative gibt oder nicht, weiß ich bisher nicht. Wir alle wissen, dass was in Koalitionsverträgen steht, keineswegs in Stein gemeißelt ist und dass sehr viel von dem, was da drin steht, nachher nicht realisiert wird. Also auch das ist kein zwingender Selbstgänger. Aber ich vermute schon, dass es eine Gesetzesinitiative geben wird. Nur wie lange das jetzt dauert und wann das umgesetzt wird, das wäre jetzt völlige Spekulation. Also das wird man abwarten müssen.
Also warum haben wir keine gesellschaftliche Debatte darüber, wenn das alles so problematisch ist?
Naja, also man versucht ja an allen Ecken und Enden, Einzelkämpfer versuchen eben darauf aufmerksam zu machen und das eben auch zu analysieren und zu schreiben, was das bedeutet. Aber das größte Problem, was gesellschaftliche Debatten diesbezüglich und anderer Themen dieser Art angeht, ist einfach, dass es in Deutschland keine organisierte Zivilgesellschaft gibt, die sich solcher Themen wirklich konzertiert annehmen würde und die das dann eben groß aufs Tapet hieft. Wir haben halt nun mal hier kein Greenpeace fürs Internet oder sowas, bislang jedenfalls nicht, sondern das sind alles einzelne kleine Organisationen, wenn es überhaupt Organisationen sind oder Einzelpersonen und so eine tatsächlich kampagnenartige Vorgehen von Seiten der Zivilgesellschaft gibt es nicht und das ist bis auf Weiteres meines Erachtens auch nicht abzusehen.
Das ist das Einzige, was man benötigt. Also wenn man sich halt mal quasi die Medienberichterstattung darüber anschaut, gibt es halt, also Heise und vielleicht Golem berichten darüber. Das ist
Netzpolitik.
Ja, ja, klar, ne, aber sagen wir mal von den klassischen Verlegermedien, ja, die halt zur Verlegerimperien gehören. Da ist es relativ ruhig, wenn, dann gibt es halt nur befürwortende Diskussionsbeiträge, wie zuletzt in der FAZ von Dr. Günter Krings von der CDU. Aber wo sind die Kontrapunkte?
Tja, das ist eine gute Frage. Also das Thema ist jedenfalls heiß und das wissen auch alle Verlage, da bin ich mir ziemlich sicher. Möglicherweise tun sich viele schwer damit, darüber zu berichten, weil sie nicht wissen, was für eine Haltung sie dazu haben sollen. Weil sie sich selbst wahrscheinlich überhaupt nicht im Klaren darüber sind, ob sie das jetzt wollen oder nicht. Beispielsweise würde sich ja auch die Frage stellen, ob etwas, was für den Springer Verlag, den Axel Springer Verlag gut ist, auch gut ist für die Taz oder für andere kleinere Verlage. Das muss ja nicht unbedingt, die müssen ja nicht unbedingt identische Interessen haben. Das wird dann von den Verbänden verhandelt und auch da gibt es ja interne Interessenkonflikte. Also ich glaube, dass die Zurückhaltung im Moment auch noch darauf basiert, dass eben keiner so genau weiß, wo die Reise hingeht und es will keiner jetzt riskieren, sich da ins eigene Knie zu schießen.
Gut, haben wir zum Punkt Leistungsschutzrecht. Also da konnten wir wahrscheinlich noch stundenlang weiter diskutieren. Haben wir da alles so angerissen, weil wir haben noch andere Punkte.
Ich denke schon, ja.
Ja, also wenn ihr selbst betroffen seid, weil ihr selbst publiziert irgendwie als freier Journalist, als Blogger oder als Twitter-Nutzer, dann kümmert euch um das Leistungsschutzrecht und informiert euch und bloggt und twittert und schreibt darüber, damit andere auch davon mitbekommen und sozusagen, ja, die traditionellen Massenmedien umgangen werden, die halt dieses gesellschaftliche relevante Thema jetzt nicht so gebührend beachten, wie es sein sollte. Ja, kommen wir zum nächsten Thema. Das ist der Perlentaucher. Vielleicht der etwas ungebildeteren Hörerzielgruppe nicht so bekannt. Ein Angebot, was seit bald 10 Jahren von Thierry Chavel und einigen anderen kommerziell gemacht wird. Und zwar lesen die sich unter anderem durch, was so in vielen Zeitungen geschrieben wird und fassen das so zusammen und verkaufen das wiederum auch an diese Dienstleistung, dieser Zusammenfassung auch an andere Unternehmen. Ist das so korrekt wiedergegeben?
Ja, das ist halt ein Online-Kulturmagazin, das sehr viele eigene Inhalte hat, sehr viele, also berichtet über alles Mögliche. Und ein kleiner Ausschnitt des Angebots ist es halt, dass Perlentaucher täglich in die Feuilletons guckt, der großen Tageszeitung, und dort unter anderem nach Buchrezensionen sucht und dann auf der Webseite wiedergibt, was in der Buchrezension in der Süddeutschen Zeitung am so und so vielten über das und jenes Buch geschrieben wurde. Und die schreiben halt so einen Feuilleton-Buchrezensionsartikel mit eigenen Worten, geben die den Kerninhalt nochmal wieder. Und zwar in, also ein sehr langer Text wird dann zu einem sehr, sehr kurzen Text gemacht, sozusagen.
Also im Endeffekt das, was man auch in einem Blog machen würde. In Artikel XY, bei Medium XY wird das und das beschrieben.
Genau, also eine Inhaltswiedergabe mit eigenen Worten, die nennt man dann Abstract.
Nun klagen, ich glaube, FAZ und Süddeutsche Zeitung seit mehreren Jahren über verschiedene Instanzen gegen dieses Angebot und bisher hat immer der Perlentaucher gewonnen, so dass es jetzt bei der höchsten Instanz beim Bundesgerichtshof liegt. Und da gab es vergangene Woche eine Anhörung, oder was war das?
Mündliche Verhandlung.
Mündliche Verhandlung. Ja, was ist der Stand der Dinge? Also was sind so die Vorwürfe? Worum geht es so genau in diesem Gerichtsverfahren?
Also der Vorwurf ist ganz konkret Urheberrechtsverletzung, dadurch, dass der Perlentaucher eben diese Abstracts schreibt, veröffentlicht und dann ihre eigene Veröffentlichung auch wieder an Online-Buchhändler beispielsweise weiter lizenzieren. Die Zeitungen sagen, das sei eine Nutzung ihrer eigenen Werke, also mit anderen Worten, der Feuilletonartikel, die Journalisten, die für diese Zeitungen schreiben, geschrieben haben. Der Perlentaucher sagt, das sind eigene Texte, ja, die haben nichts mit den anderen Texten zu tun, außer dass sie halt wiedergeben, was da drin steht, mit anderen Worten, den Inhalt wiedergeben. Und genau um diese Frage geht es in diesem Gerichtsverfahren. Ist das eine urheberrechtlich relevante Nutzungshandlung? Müsste der Perlentaucher also von der FAZ Nutzungsrechte erwerben, damit sie diese Abstracts schreiben und veröffentlichen dürfen? Oder ist das eine freie Benutzung und sie müssen da keine Rechte für einholen? Darum geht's.
Und bisher alle Instanzen haben gesagt, der Perlentaucher ist im Recht, weil ja, ist eine eigene, also Schöpfungshöhe ist erreicht in der Wiedergabe, in eigenen Worten der Artikel.
Ja, also das ist natürlich wieder sehr kompliziert alles. Das ist durch zwei Instanzen gelaufen, Landgericht Frankfurt, Oberlandesgericht Frankfurt am Main. Die haben dem Perlentaucher beide Recht gegeben und die Klagen abgewiesen. Mit vielerlei recht komplexer Begründung. Das Oberlandesgericht hat sich diese einzelnen Artikel, um die es dann konkret geht. Bei einem Gerichtsverfahren ist es ja nie so, dass jemand sagt, das Geschäftsmodell XY oder die Art und Weise, etwas zu veröffentlichen, soll verboten werden, sondern es geht immer um konkrete Fälle. Dann bringen die da halt vor Gericht 4 oder 5 ausgewählte Abstracts und die werden dann vom Gericht beurteilt. Und das Oberlandesgericht hat in einer sehr komplizierten Begründung mit viel Abwägung hier und da letztlich gesagt, das ist keine Urheberrechtsverletzung, sondern der Perlentaucher schafft sozusagen eine wiederum durch das Urheberrecht geschützte Eigenleistung, weil es eine besondere kreative Leistung ist, einen langen Text in einen kurzen Text zu überführen, in anderen Worten, und den Kerngehalt, also die Aussage, die drin steckt, dann auch noch aufrechtzuerhalten. Da haben sie sich dann diese einzelnen Texte, die da vor Gericht gelandet sind, angeguckt und für jeden einzelnen Text das durchgeprüft, ob diese Anforderungen erfüllt sind, kam dann zu dem Schluss, dass dies der Fall sei.
Und wieso wird weitergeklagt?
Naja, natürlich haben die Verlage diese Urteile nicht gut gefunden und sind dann eben in Revision gegangen und haben das Ganze beim Bundesgerichtshof anhängig gemacht. Und der wird dann eben in letzter Instanz darüber entscheiden, wer Recht hat und wer nicht Recht hat. Und das ist durchaus eine Entscheidung von einigem Gewicht, auch wenn es natürlich nur im Prinzip nur um diesen einzelnen Fall geht, also Perlentaucher gegen FAZ und dann auch nur bestimmte Texte. Aber letztlich steht dabei die Frage im Raume, ob der Inhalt eines Werkes geschützt ist, urheberrechtlich, oder nur dessen Form. Das ist eine ganz alte Debatte in der Rechtswissenschaft, die Abgrenzung zwischen Inhalt und Form. Im Prinzip sagt man, das Urheberrecht schützt nur die Form. Das bedeutet, nicht die Nachricht ist urheberrechtlich geschützt, sondern nur der Text, der geschrieben wird, um über diese Nachricht zu berichten. Wäre das nicht so, wäre es eben so, dass wenn die dpa einen Auslandskorrespondenten in China hat, der bei irgendeiner, was weiß ich, Verhandlung dabei ist und das mitbekommt, was da verhandelt wurde und dann darüber ein Artikel geschrieben wird, dass dann die dpa sozusagen ein Monopolrecht auf dieses Ereignis hätte und darüber zu berichten, wenn andere das tun wollen, dann müssten sie eben von der dpa dann Rechte einholen. So ist es aber im Urheberrecht nicht, sondern im Urheberrecht ist grundsätzlich immer nur das geschützt, was aus dieser Nachricht gemacht wurde, nämlich konkret in diesen Fällen die Worte, die gewählt wurden, um einen Text darüber zu schreiben, was da in China passiert ist. Das haben die Gerichte in Frankfurt meines Erachtens sich viel, viel zu kompliziert gemacht. Also als Urheberrechtler würde ich sagen, die Antwort kann relativ einfach lauten, der Inhalt ist nicht geschützt. Was bedeutet, der Umstand, dass in der Süddeutschen dieses oder jenes Buch so und so bewertet wurde, ist urheberrechtlich absolut nicht geschützt, sondern nur der Feuilletonartikel. Wenn man den Feuilletonartikel nicht in großen Auszügen übernimmt, beziehungsweise den einfach nur leicht umschreibt und dann bei sich nochmal veröffentlicht, dann ist das generell keine Urheberrechtsverletzung.
Und wie geht's jetzt weiter? Also es gab die mündliche Verhandlung, also die verfolgt am vergangenen Donnerstag oder Freitag.
Ja, am Donnerstag war das. Also ich bin nicht da gewesen, aber ich habe mir hinterher erzählen lassen, wie es abgelaufen ist. Das ist auch wieder alles sehr kompliziert im Einzelnen. Da sind auch noch so ein paar Sachen, die noch wichtig sind für den Rechtsstreit an sich. Also die Verlage haben 4 verschiedene Anträge gestellt, die so ungefähr gehen von: Der Perlentaucher darf überhaupt keine Abstracts mehr schreiben von unseren Artikeln, bis zu: Der Perlentaucher darf nicht nochmal diesen oder jenen Artikel abstrahieren und dann bei sich einstellen. Also vom sehr Allgemeinen ins Konkrete. Darüber wurde dann ausführlich verhandelt und der BGH hat wohl signalisiert, dass er diese allgemeinen Ansprüche, also dass der Perlentaucher so etwas nicht mehr machen darf, nicht mittragen würde, weil das eben viel zu weit gehen würde und von so einem Unterlassungsanspruch, den die da geltend machen, nicht gedeckt ist. Aber es geht eben nachher am Ende nur vor allem um die Frage, sind solche Art Abstracts weiterhin möglich oder nicht? Das wird er entscheiden müssen. Da waren sie sich offenbar nicht ganz sicher. Sonst hätten sie die Entscheidung schon verkündet. Das haben sie nicht getan. Es ist also bisher noch nicht klar, wie die entscheiden werden. Das ist unterschiedlich. Manchmal wird das am Tag der Verhandlung gleich bekannt gegeben sozusagen. Also wir geben der Klage statt oder nicht. Und in diesem Fall war es eben so, dass sie die Entscheidung auf den 30. September verlegt haben. Also nach der Sommerpause ist noch eine Menge Zeit dahin. Weil sie sich, so klang auch durch, nicht so ganz im Klaren sind, ob sie es gut finden würden, dass der Perlentaucher diese eigenen Texte nicht nur veröffentlicht, sondern eben auch noch gegen Entgelt anderen Angeboten überlässt. Damit haben sie offenbar gewisse Bauchschmerzen, was im Übrigen aber unvermeidlich ist in dieser Frage, weil entweder es ist so, dass diese Abstracts eine urheberrechtliche Bearbeitung der Originalartikel sind, dann müsste der Perlentaucher auch für die Veröffentlichung schon und natürlich umso mehr für das Weiterlizenzieren Nutzungsrechte von den Verlagen einholen. Oder es wird entschieden, dass diese Abstracts halt keine Urheberrechtsverletzung sind, keine Bearbeitung, sondern eine freie Benutzung, was bedeuten würde, dass diese Artikel vom Perlentaucher eigene, neue Artikel sind und dann können sie damit auch machen, was sie wollen. Und um das zu entscheiden, da tun sie sich offenbar noch ein bisschen schwer beim ersten Senat. Und das wird man dann am 30. September erfahren, wohin die Reise geht.
Also mit anderen Worten, träte der Worst Case auf, das erste Szenario. Dann wären auch alle Blogs betroffen, die Google Ads drauf haben, die bei Flatter mitmachen oder sonst wie, die mit eigenen Worten irgendwie als Empfehlung für ihre Leser auf irgendwelche Inhalte verlinken.
Ja, also der Link allein wird nicht genügen, ja, aber wenn Sie halt das so zusammenschreiben und zusammenfassen den Artikel, in der Tat, und zwar nicht nur die Blogs, die irgendeine Art von Kommerzialisierung anstreben, sondern alle, weil das Urheberrecht unterscheidet nicht grundsätzlich zwischen kommerzieller Nutzung oder nicht kommerzieller Nutzung, sondern das Urheberrecht unterscheidet grundsätzlich zwischen öffentlicher und nicht öffentlicher Nutzung. Und bei Bearbeitung, sagen wir mal, das hier wäre eine Bearbeitung, wofür man eine Erlaubnis bräuchte, ist es so, dass egal ob kommerziell oder nicht kommerziell, wenn das veröffentlicht wird, dann wäre es eine Urheberrechtsverletzung und das dürfte man dann eben nicht mehr machen. Und dass die Schwierigkeit an diesem Urteil ist, abgekoppelt von diesem Einzelfall, am Ende, wenn der BGH sagen würde, dass der Perlentaucher das nicht darf, dann würde das natürlich auch heißen, dass andere das nicht dürfen unter bestimmten Voraussetzungen. Und die Schwierigkeit liegt darin, das so konkret zu formulieren, dass jeder sagen kann, okay, wenn ich jetzt einen Abstract schreibe, muss ich das und das beachten. Wenn ich das und das beachtet habe, dann bin ich raus aus dem Urheberrecht. Also kann ich hier so Kriterien abarbeiten, so sozusagen, und mir dann einen Prozess zurechtlegen. Das aber so präzise zu formulieren, dass das dann allgemein verbindlich auch klappt und dass dann die notwendige Rechtssicherheit entsteht, die jeder braucht, um sowas machen zu können, das ist richtig schwierig. Und das gelingt sehr häufig nicht.
Also wünsche ich mir dem Perlentaucher viel Erfolg, weil ansonsten der Kollateralschaden für alle ziemlich groß sein würde.
Also nicht nur deshalb, sondern auch, weil der Perlentaucher ein tolles Angebot ist, wie ich finde, und die machen gute Sachen da. Also einerseits für die, denn die stehen ja mit dem Rücken zur Wand. Wenn die in der letzten Instanz verlieren, müssen die gesamten Prozesskosten tragen, geschätzt 55.000 Euro. Und das ist natürlich für die FAZ und die Süddeutsche kein Problem, aber für einen Perlentaucher ist sowas existenzbedrohend. Und andererseits natürlich, wie du sagst, wenn da kein vernünftiges Urteil bei rauskommt, und ich hoffe, dass das Urteil lautet, Abstracts, Inhaltswiedergaben sind erlaubt, so war es immer, so sollte es auch weiterhin sein. Wenn das das Urteil ist, dann ist gut, aber wenn die verurteilen, dann kann man nur hoffen, dass dabei was so Konkretes rauskommt, dass man damit leben kann und dass alle damit operieren können. Da habe ich große Zweifel.
Okay, 30. September, wir werden darüber berichten. Kommen wir zum letzten Thema des Tages, Abmahnungen. Ein kompliziertes und oft diskutiertes Thema, nicht nur in Blogs, sondern bei eigentlich allen, vor allen Dingen, die schon mal Opfer einer Abmahnung gewesen sind. Du hast da für iRights.info einen längeren Artikel zugeschrieben, den wir auch geblockt haben. Vielleicht fangen wir mal grundsätzlich an. Was ist das Instrument einer Abmahnung?
Also eine Abmahnung ist im Prinzip ein förmliches Schreiben, mit dem jemand aufgefordert wird, etwas, was rechtswidrig ist, zu unterlassen, was er vorher gemacht hat. Konkretes Beispiel, wenn jemand in der Tauschbörse Musikstücke zum Download bereithält, ist das eine Urheberrechtsverletzung in fast allen Fällen. Es sei denn, er hat die Rechte selbst oder er hat die Musik selbst gemacht. Und wenn diese Urheberrechtsverletzung passiert ist, dann kann der Rechteinhaber, in diesem Fall meistens ein Plattenlabel, dagegen vorgehen, schaltet einen Anwalt ein und der Anwalt schickt dann ein Schreiben, wo drin steht, hör sofort auf damit, sonst passiert dieses oder jenes. Das ist eine Abmahnung.
Gab es die schon immer?
Ja, Abmahnung gab es schon immer. Im Prinzip basiert das auch auf einer zutreffenden Überlegung, weil die Abmahnung, das ist in Deutschland ein ziemlich einzigartiges Konstrukt, das gibt es in anderen Ländern in dieser Form gar nicht. Aber der Hintergedanke ist, dass man mit diesem Abmahnschreiben ein Gerichtsverfahren verhindert. Ja, nämlich die Idee, ich schicke dieses Schreiben als Rechteinhaber, der andere schickt mir daraufhin zurück eine rechtsverbindliche sogenannte Unterlassungserklärung, wo drin steht, mache ich nie wieder, sonst passiert das und das. Und damit ist dieser Rechtsstreit aus der Welt und man braucht nicht mehr vor Gericht gehen und man vermeidet dadurch eben jahrelange Verfahren womöglich und erhebliche Kosten, die entstehen. Also das Prinzip Abmahnung gibt es schon sehr lange, eben gerade bei diesen Immaterialgüterrechtsverletzungen. Es gibt es ja auch im Arbeitsrecht beispielsweise, das kennt dann jeder. Bei den Immaterialgüterrechtsverletzungen gab es das schon immer, um eben Gerichtsverfahren zu vermeiden.
Nun gibt es im Internet mehr oder weniger zwei Arten von Abmahnung. Das eine betrifft Urheberrechtsverletzungen, das andere betrifft im weitesten Fall so üble Nachrede. Ich habe eine falsche Tatsachenbehauptung in meinem Blog aufgestellt und jemand hat sich gegoogelt und festgestellt, dass er da auf Platz 1 ist und das möchte er aus der Welt raus haben, sozusagen. Das sind so die gröbsten Fälle. Dann gibt es nochmal Sonderfälle, wie wir mal mit der Deutschen Bahn bei Netzpolitik hatten, wegen dem Verrat von Geschäfts- und Betriebsgeheimnissen.
Also ich würde sagen, der weitaus häufigste Fall von Abmahnungen sind Wettbewerbsrechtsverletzungen.
Okay, das gibt es auch noch.
Das sind halt so fehlendes Impressum auf einer Webseite oder bei eBay. Keine ausreichende Widerrufsbelehrung von einem Powerseller und sowas kommt also millionenfach ständig vor und also Abmahnungen sind gang und gäbe auch außerhalb des privaten Bereichs.
Okay, also gibt es halt im Großen und Ganzen diese drei verschiedenen Formen. Was macht man denn jetzt bei einer Abmahnung? Also man öffnet die Post, da ist eine Abmahnung drin und da schreibt irgendjemand, also das können ja auch verschiedene Rechtsformen sein. Eine Privatperson lässt über einen Anwalt eine Abmahnung stellen oder es gibt wie zum Beispiel bei der Musikindustrie darauf spezialisierte Unternehmen, die halt quasi Massenabmahnungen stellen. Was macht man wenn man eine Abmahnung erhält?
Erstmal kriegt man im Zweifel einen Schock und weiß überhaupt nicht, was Sache ist und deshalb gibt es auch diesen Artikel, um sich dann halt mal irgendwo schlau lesen zu können, was man denn machen soll. Also es wird in aller Regel so sein, das ist ein naheliegender, aber dennoch zutreffender Ratschlag, dass man nicht umhin kommt, sich da mit einem Anwalt zusammenzusetzen. Das Problem ist, eine Abmahnung ist ein rechtlich formales Konstrukt, was ziemlich viele Haken und Ösen hat. Und jemand, der sich nicht wirklich gut auskennt mit diesen Rechtsfragen, die dahinter stehen, und mit nicht wirklich gut auskennen meine ich auch Anwälte, die solche Sachen nicht ständig machen, das ist eine Spezialmaterie, der kann einfach nicht beurteilen, was für Risiken er eingeht, wenn er dieser Abmahnung entweder nicht nachkommt, nicht in der vorgegebenen Zeit nachkommt oder nicht so nachkommt, wie es gefordert wurde. Mit anderen Worten, im Prinzip braucht man in eigentlich allen Fällen fachmännischen Rat, sonst läuft man Gefahr, da in irgendwelche Fallen reinzutappen.
Was passiert denn? Also vielleicht sind die Fälle so unterschiedlich, dass man sie einzeln behandeln sollte, zumindest Tauschbörsen und üble Nachrede oder falsche Tatsachenbehauptungen in Blogs?
Jeder Fall ist anders.
Okay, dann fangen wir mit Tauschbörsen an. Wahrscheinlich so der größte Fall, warum Abmahnungen irgendwie verschickt werden. Man bekommt eine Abmahnung, wo drin steht, Sie haben zu dem und dem Zeitpunkt Musikstück XY eingestellt und dafür sollen Sie Geld zahlen. Warum muss man erstmal Geld zahlen?
Also die Geldzahlung besteht meistens, also die Forderung, Geld zu zahlen, besteht aus zweierlei Dingen. Das eine ist Schadensersatz für den Rechteinhaber, also weil du die Musikstücke online gestellt hast, ist ein Schaden entstanden, jedenfalls ein fiktiver Schaden, also musst du dafür so und so viel 100 Euro bezahlen. Und das zweite, der meistens größere Posten, sind die Anwaltsgebühren, weil der Anwalt, wenn er die Abmahnung verschickt, verlangt dafür Gebühren, kann er auch, ist sein Job und darauf hat er einen gesetzlichen Anspruch. Und diese Gebühren, die muss erstmal derjenige zahlen, der ihn engagiert hat, also in diesem Fall der Rechteinhaber. Aber wenn der Rechteinhaber Recht hat und die Abmahnung berechtigt ist, dann muss sie halt der Abgemahnte zahlen. Und das ist der zweite Posten, auf den es dann ankommt.
Wollte die Bundesregierung nicht mal eine Deckelung auf 100 Euro schaffen?
Hat sie sogar. Nur ist diese Regelung in verschiedener Hinsicht missglückt und sie wird heutzutage überhaupt nicht angewendet. Das Problem bei der Abmahnung ist gleichzeitig, also der Vorteil der Abmahnung ist gleichzeitig deren Problem. Der liegt nämlich darin, dass es eben abseits von gerichtlichen Einschätzungen stattfindet, das ganze Verfahren, außergerichtlich mit anderen Worten. Und das führt dazu, dass erstmal entscheidet der Abmahnende, also die Anwälte des Unternehmens, deren Rechte da verletzt wurden, entscheidet, was da drin steht. Ja, der setzt also erstens einen sogenannten Gegenstandswert fest. Dieser Gegenstandswert, aus dem werden dann die Anwaltsgebühren berechnet, weil es gesetzliche Ansprüche gibt. So und so hoher Gegenstandswert ergibt dann so und so hohe Anwaltsgebühren. Aber das Festsetzen dieses Gegenstandswertes, das ist eben erstmal Sache desjenigen, der diese Schreiben verschickt. Dann werden halt diese Unterlassungserklärungen gefordert, die der andere abgeben soll. Dem Abmahnschreiben liegt dann immer eine vorformulierte Erklärung bei, wo dann in dem Schreiben steht, also Sie müssen, sind gesetzlich verpflichtet, eine Unterlassungserklärung abzugeben und die soll lauten wie folgt und dann ist da halt so ein Vordruck dabei, den man unterschreiben soll. Und all diese Dinge, die werden halt erstmal von demjenigen definiert, der dieses Schreiben verschickt. Und wenn der andere dagegen was tun will, dann muss er selbst aktiv werden und riskiert dabei aber jedes Mal, dass er in ein Gerichtsverfahren reingezogen wird, was dann noch weitere Kosten und weitere Schwierigkeiten aufwerfen würde. Das heißt, auch das wieder, wenn ich mich weigern will, die Abmahnung zu bezahlen, der Abmahnung nachzukommen und diese Kosten da zu bezahlen und so weiter, dann sollte ich schon besser genau wissen, was ich da tue, weil ansonsten laufe ich Gefahr, das falsch einzuschätzen. Zum Beispiel zu sagen, ach, die haben ja gar keine Ansprüche und sowas oder das ist ja viel zu viel Geld oder dergleichen, ohne das wirklich wissen zu können, weil das juristisch schwierige Fragen sind und dann verklagt zu werden und am Ende stehe ich dann mit einem verlorenen Gerichtsverfahren da und Gerichtskosten in Höhe von mehreren tausend Euro.
Also kommen wir mal zum klassischen Fall. Die Pro Music GmbH, so eine Subunternehmen der Musikindustrie, wo halt Herr Raschke regelmäßig Massenabmahnungen verschickt, landet bei mir im Briefkasten, weil Musik XY getauscht. Mhm. Ich sollte mir erstmal einen Anwalt suchen.
Also erstmal reingucken, immer ist die Abmahnung irgendeiner Frist unterworfen, da steht dann drin, geben Sie bis zum so und so vielten die Unterlassungserklärung ab, zahlen Sie dann bis zum so und so vielten die Kosten in Höhe von XY. Diese Fristen sind häufig empfindlich kurz, mitunter, und daran erkennt man dann auch eher schon mal Abzocke, wenn die Fristen zu kurz sind. Also sagen wir mal, du hast 2 Tage Zeit, darauf zu reagieren, sowas gibt es durchaus. Nicht bei diesen, sagen wir mal, unternehmerischen Abmahnungen, sondern das sind dann halt häufig tatsächlich Betrüger. Die geben dir eine Frist von 2 Tagen, damit du möglichst viel Angst bekommst und womöglich gar nicht genug Zeit hast, zum Anwalt zu gehen oder den Anwalt zu suchen, der dafür zuständig wäre, den du einschalten kannst, damit du dann möglichst schnell zur Zahlung verpflichtet wird. Also das sollte man in jedem Fall sich gut angucken und dann eben auch seine Zeitplanung danach ausrichten, weil sagen wir mal, da hast du eine Frist drin von einer Woche, dann nach 6 Tagen zu dem Anwalt zu gehen und zu sagen, ich muss aber heute Abend oder morgen Mittag oder sowas hier unbedingt was machen, ist meistens keine gute Idee, weil Anwälte auch zu tun haben und nicht die ganze Zeit mit Däumchen drehend darauf warten, dass jemand kommt und einem so einen Fall anbringt. Das heißt, man sollte möglichst schnell reagieren, man sollte sich schlau machen, was für Anwälte solche Sachen können. Da gibt es Verzeichnisse im Internet, alle möglichen. Da gibt es die Möglichkeit, bei den Verbraucherzentralen anzufragen, die auch so Listen haben und Informationen und alles Mögliche. Also man sollte sich erstmal einen Anwalt suchen, der eben auf sowas spezialisiert ist. Dann sollte man da meines Erachtens idealerweise erstmal anrufen, dann mit dem Anwalt sprechen. Und in dem Zuge kann man dann auch die Kostenfrage klären. Die meisten Leute denken ja, sobald beim Anwalt das Telefon aufgehoben wird, sind schon mal 300 Euro irgendwie durchgerutscht. So ist das aber natürlich nicht. Also zu fragen, was es kostet und ob der das machen kann, sich damit auskennt und so weiter, kostet erstmal gar nichts. Und wenn der dann sagt, bei mir kostet sowas immer 500 Euro, dann kann man sich überlegen, ob man das bereit ist zu zahlen oder zahlen kann und womöglich nochmal woanders anrufen. Aber das kann man eben schon mal im Vorfeld alles abklären.
Genau, was sagen wir mal, man kriegt so eine Abmahnung von der Musikindustrie, und da steht drin, die zahlen jetzt sofort irgendwie 800 Euro innerhalb der ersten 2 Wochen. Wenn ich jetzt zum Anwalt gehe und nochmal 500 Euro ausgebe, dann habe ich ja schon 1300 Euro gezahlt. Warum sollte man das machen, wenn man sofort irgendwie 800 Euro überweisen kann und nicht zum Anwalt geht? Und würde man Geld sparen, wenn man zum Anwalt geht und 500 Euro ausgibt?
Weil man im Zweifel nicht beurteilen kann, was da läuft und ob man da das Richtige tut, wenn man es in Eigenregie macht. Und das hat nicht nur Kostengesichtspunkte, sondern auch andere. Das eine ist, diese Schadensersatzzahlungen und auch die Anwaltsgebühren sind fast immer verhandelbar. Das heißt, wenn man da jemanden hat, der sich mit solchen Verhandlungen auskennt und dann auch signalisiert, also ich lasse mir nicht alles gefallen, sondern ich habe mir einen Anwalt genommen, dann erzeugt das natürlich einen sehr viel größeren Gegendruck, als wenn man da immer wieder anruft bei der Kanzlei und irgendwie cholerisch rumlamentiert, ich will aber nur oder ich kann nur so und so viel bezahlen. Das macht schon mal einen ganz anderen Eindruck. Aber das Zweite, was eben vielleicht sogar noch wichtiger ist, wie man eine solche Unterlassungserklärung formuliert. Da wird einem, wie gesagt, immer so ein Formular vorgelegt. In den meisten Fällen muss man dieses Formular ändern, damit man nicht Dinge unterschreibt, die man eigentlich gar nicht unterschreiben muss. Betrifft zum Beispiel die Anwaltsgebühren. Da steht immer drin, ich verpflichte mich erstens, es zu unterlassen, die und die Stücke zu tauschen. Zweitens, die Anwaltsgebühren zu bezahlen. Drittens, nochmal irgendwas. So, nur der erste Anspruch, den kann mit so einer Unterlassungserklärung geltend gemacht werden. Es geht nur um die Unterlassung und man muss sich nicht verpflichten, irgendwie die Anwaltsgebühren zu zahlen. Sollte man also grundsätzlich rausstreichen. Das weiß niemand, das wissen Anwälte, weil das eben mit diesem System zu tun hat, wie das funktioniert. Und dann ist es so, dass diese Unterlassungserklärung eben bestimmt juristisch formal formuliert ist. Und je nachdem, wie man das formuliert, verpflichtet man sich dabei, Dinge zu unterlassen, die man unter Umständen gar nicht unterlassen muss, weil sie eben nicht in dieses Verfahren da reingehören, weil das ganz andere Sachen sind. Zum Beispiel gibt es keinen Anspruch, also wenn man jetzt unterschreiben soll, ich werde nie wieder File-Sharing machen. Ja? Das muss man nicht unterschreiben, darauf gibt es keinen Anspruch. Ja? Es gibt einen Anspruch darauf, ganz konkrete Verletzungshandlungen zukünftig zu unterlassen und das dann auch rechtsverbindlich zu erklären, dass man es tun wird. Aber es gibt keinen Globalanspruch gegen File-Sharing oder sowas. Es gibt auch keinen Globalanspruch, zum Beispiel, ich werde nie wieder Musikstücke der Firma Universal Music online stellen. Auch so ein Anspruch wäre nicht gegeben. Und all solche Feinheiten, die weiß eben eine Privatperson nicht, so sondern die weiß einen Anwalt und der kann dann da eben was rausholen. Und ich glaube, da sind möglicherweise ein paar hundert Euro mehr bezahlt, sehr gut angelegt, bevor man sich da in Teufels Küche irgendwas verspricht, was unter Umständen gar nicht versprochen werden kann.
Ja, nun gab es in den Kommentaren zu deinem Artikel bei uns verschiedene Hinweise von wegen, ja, bei den Massenabmahnungen, da kann man ja schon so modifizierte Textbausteine im Internet recherchieren, weil wenn Firma XY zum Beispiel irgendwie Bro Music GmbH was schickt, dann sind das ja vorgefertigte Serientexte und dann kann man halt schon vorgefertigten Serienantwortbrief irgendwo nehmen und einschicken und spart sich einen Anwalt. Mhm.
Also hat Haken und Ösen. Es gibt niemals einen Text, der auf jeden Einzelfall zutrifft, weil jeder Fall anders ist. Es gibt ganz viele, auch bei diesen klassischen Tauschbörsenabmahnungen gibt es ganz viele verschiedene Einzelfälle, die unter anderem damit zusammenhängen, dass man dass in aller Regel ja gar nicht der Nutzer identifiziert werden kann in diesem Verfahren, sondern nur der Anschlussinhaber. Dann ist immer die Frage, ist der Anschlussinhaber identisch mit dem Nutzer? Wenn das nicht ist, ist es eine andere Rechtsgrundlage, weil der Anschlussinhaber auf anderen Rechtsgrundlagen basierend haften muss, nur eingeschränkt haften muss und da müsste die Unterlassungserklärung anders lauten als in so einem anderen Fall und so weiter und so fort. Das heißt, so ein Standardbrief, der immer passt, den gibt es nicht. Ja, und da kann es auch noch so viele verschiedene geben. Man kann das natürlich machen, man kann das versuchen, aber ich meine trotzdem, dass in solche Fälle in aller Regel in die Hände von Profis gehören. Und das sage ich nicht deshalb, weil ich selbst Anwalt bin. Wie gesagt, ich mache solche Sachen überhaupt nicht. Ja? Also ich habe vielmehr ein Interesse daran, dass die Leute da nicht in irgendwelche Fallen reinlaufen und gut informiert sind. Und ich kenne überhaupt keine Fälle, wo die Leute sich jetzt tatsächlich ohne Anwalt dann so erfolgreich verteidigt hätten, wie es dann nötig ist, weil die meisten dann auf die Idee kommen, also ich muss hier überhaupt nichts machen. Ja, so ich vielleicht unterschreibe ich den Brief, aber ich zahl keinen Pfennig und sowas. Dann kriegt man eine Kostenklage an den Hals und nachher zahlt man dann doch das Doppelte und so weiter. Also das ist schon eine komplexe Sache, auch wenn es um diese Standardgeschichten geht.
Sind hier so Fälle bekannt, du hast gerade schon mal angesprochen, die sogenannte Störerhaftung, wo jemand halt der Meinung war, also aus meinem Netzwerk ist garantiert kein Bushido angeboten worden und ich gehe jetzt mal irgendwie und ich antworte darauf, dass es nicht sein kann und lass es auf eine Klage ankommen. Wie ist da die Beweis, also wer muss was beweisen?
Ja, das ist auch eine sehr schwierige Frage. Auch wieder eine, die im Zweifel nur jemand beurteilen kann, wenn er sich da wirklich sehr gut mit auskennt. Da gibt es auch unterschiedliche Gerichtsauffassungen dazu. Normalerweise ist es ja so, der Kläger oder der Abmahnende, der kommt dann halt mit Beweismaterial in Form von IP-Adressen, die über eine Auskunft beim Internet Service Provider einer bestimmten Person, einem Anschlussinhaber zugeordnet wurden. Und bei solchen Dingen passieren tatsächlich Fehler. Ja, also manchmal ist tatsächlich von diesem Anschluss überhaupt nicht Bushido oder was auch immer online gestellt worden, weil oder es ist sogar total ausgeschlossen, weil der Anschluss zu der Zeit gar nicht aktiv war oder was auch immer. Also es passieren immer mal Fehler. Aber in den meisten Fällen dieser Störerhaftung kommt dann tatsächlich irgendwann raus, dass da irgendwer gewesen ist, der das gemacht hat. Und da gibt es auch wieder ganz unterschiedliche Konstellationen. So Standardfall ist der Familien-PC. Zwei Kinder, zwei Erwachsene. Die Erwachsenen kriegen das Schreiben, also die Abmahnung, haben natürlich noch nie irgendwas von File-Sharing gehört, wissen gar nicht, was das ist und hören schon gar keinen Bushido. Dann werden die Kinder befragt, habt ihr da mal jemals und so, das wird vehement abgestritten. Ja, dann entscheidet man sich eben, die Abmahnung zurückzuweisen und am Ende stellt sich dann aber raus, ich meine, die IP-Adresse ist da, das Lied ist da, die Dokumentation reicht jetzt erstmal aus für das Gericht, dann auch eine Entscheidung zu treffen und in aller Regel wird man dann verurteilt werden. Und noch extremer ist es halt in diesen WLAN-Fällen, so wie der da beim BGH gelandet ist, wo jemand ungeschützte WLANs oder jemand ein ungeschütztes WLAN hat und sich jemand von außen eingewählt hat. Natürlich wusste diese Person davon überhaupt nichts. Der war sogar im Urlaub zu der Zeit, wo das passiert ist und hat ganz klar von sich gewiesen, dass er das gewesen ist. Dennoch, wie der BGH entschieden hat, muss man dafür haften. Und umso mehr gilt das eben dann auch für, sagen wir mal, das WLAN, was für ein gesamtes Studentenwohnheim zur Verfügung steht, oder ein WLAN in einem Café oder sowas, oder in einem Internetcafé oder einem normalen Café. Soweit das ist halt in ganz vielen Fällen schwer oder gar nicht kontrollierbar und auch nicht mehr nachvollziehbar, wer das gewesen ist und wann das war und ob das stimmt oder nicht.
Dann ist halt jedes Mal der Anschlussinhaber schuld. Also sagen wir mal, klassischer Fall, Café mit WLAN, irgendwer macht darüber Tausch, also stellt der Bushido online zur Verfügung, kriegt dann der Kaffeebesitzer die Abmahnung, muss bezahlen, hat eigentlich keine Chance dagegen vorzugehen.
Im Zweifel hat er keine, jedenfalls wenn das so passiert ist wie in diesem BGH-Fall, wobei die Frage, wie es ist, wenn jemand bewusst ein offenes WLAN betreibt, ob er dann tatsächlich auch für solche Sachen haften muss, das wurde da nicht entschieden. Da kann man auch anderer Auffassung sein. Man könnte nämlich zum Beispiel sagen, dass derjenige, der ein offenes WLAN betreibt, als quasi Access Provider tätig wird. Und für Access Provider gibt's im Gesetz ganz klare Haftungsbeschränkungen. Wenn man das so sehen würde, dann wäre damit meines Erachtens eine sehr wichtige Kultur, nämlich die des freien WLANs, gesichert. Wenn das so nicht ist, wenn man das jetzt so einschätzen würde und würde meinen, der BGH würde auch in diesen Fällen zu dem gleichen Ergebnis kommen, dann könnte eigentlich niemand mehr riskieren, offene WLANs zu haben, was dann heißen würde, wir können in der Stadt nur noch mit UMTS irgendwie was machen. Und auch die Telekom und andere Hotspot-Betreiber würden dann erhebliche Haftungsrisiken tragen müssen.
Also die Alternative wäre, dass man dann halt irgendwie im Café nebenan seinen Ausweis vorlegen muss und dann genau irgendwie registriert wird, mit welcher IP man sich zu welcher Zeit da reinloggt.
Genau, und was man dann da so alles gemacht hat, womöglich und so. Also das würde schon sehr stark auf eine Kontrolle hinauslaufen, die mit Sicherheit unerwünscht ist.
Jetzt haben wir vor allen Dingen halt dieses gewerbliche Massenabmahn-Ding bei Tauschbörsen behandelt. Gibt es da Unterschiede, sagen wir mal, zu diesen üble Nachrede, falsche Tatsachenbehauptungen bei Blogs, was ja sehr oft auftritt?
Also klar, es gibt ganz viele Unterschiede. Das Prinzip Abmahnung bleibt das gleiche. Aber was dann mit so einer Abmahnung gefordert wird im Einzelnen, sind natürlich ganz unterschiedliche Sachen. Das eine sind halt diese Urheberrechtsverletzungen. Also man soll es unterlassen, zukünftig so und so die Stücke zu tauschen. Und das andere wären dann halt Persönlichkeitsrechtsverletzungen. Da stehen dann andere Sachen drin, wie nicht mehr zu behaupten, dass der oder diejenige ein betrügerisches Schwein ist oder was auch immer. Ja. Also das Mittel ist das gleiche, aber die Art von Rechtsverletzung ist eine ganz andere, weil sie eben auch auf anderen Rechtsgrundlagen basiert und daraus folgt eben, dass zum Beispiel die Gebühren ganz andere sind wieder, dass der Schadensersatz, der da möglicherweise zu zahlen ist, ein ganz anderer ist und so weiter.
Okay, und da sollte man sich aber genauso verhalten. Auf jeden Fall Anwalt aufsuchen,
checken lassen. Ja, bestimmt. Also auch da ist es so, jede Erklärung, die man abgibt, das sollte man vielleicht nochmal erwähnen. Wenn man eine Unterlassungserklärung unterschreibt, dann geht man damit einen verbindlichen Vertrag ein, aus dem man im Nachhinein im Zweifel nicht mehr rauskommt. Und dieser verbindliche Vertrag besagt, wenn ich gegen diesen Vertrag verstoße, muss ich eine Vertragsstrafe zahlen in Höhe von XY Euro. Ja, das sind zum Teil, je nach Formulierung, sind das ein paar tausend Euro pro Verstoß. Was bedeutet, wenn man eine Unterlassungserklärung unterschreibt, die man gar nicht einhalten kann, weil das Verhalten, was da gefordert wird, nicht kontrollierbar ist, dann kommt man in Teufelsküche. Beispiel wieder, ich habe ein WLAN, wo eine 20er-WG dranhängt. Ja? Und wenn dann einer von denen unterschreibt, ich garantiere, dass keiner mehr File-Sharing macht und jedes Mal, wenn einer File-Sharing macht, zahle ich 5.000 Euro. Ja, dann steht der extrem im Regen und diesen Vertrag, den kriegt man hinterher auch nicht mehr aus der Welt. Das heißt, das macht es so unheimlich wichtig, dass man genau darauf achtet, dass in diesen Unterlassungserklärungen wirklich nur das drinsteht, was der andere fordern kann.
Gut, haben wir jetzt eigentlich zum Thema Abmahnung alles?
Da kann man auch wieder noch 3 Tage drüber reden, aber das ist so im Wesentlichen das. In dem Artikel stehen noch allerhand mehr Sachen über die Hintergründe und so weiter, aber ich denke, das ist so der Tenor. Es ist unbefriedigend, es ist letztlich ein politisches Thema und kein Anwendungsthema sozusagen. Und das politische Thema ist, wir haben ein Problem mit massenhaften Rechtsverletzungen durch Leute, die kein Unrechtsbewusstsein haben, beziehungsweise die nicht wissen, wie die Rechtslage aussieht. die Rechteinhaber, denen kann man das noch nicht mal vorwerfen, dass die Musikindustrie dagegen vorgeht, weil die sind ja im Recht und machen von ihrem Recht nur so Gebrauch, wie es das Gesetz das vorgibt. Das heißt, das Problem liegt darin, dass das Gesetz vorgibt, dass ein Filesharer abgemahnt werden kann mit hohen Zahlungen, die er dann zu entrichten hat und dadurch eben in erhebliche wirtschaftliche Nöte geraten kann. Und dass da so das gesellschaftliche Verhalten und die gesellschaftlichen Wertvorstellungen mit dem, was im Gesetz steht, einfach nicht mehr synchron sind. Und da wird irgendwo dann das Problem zu lösen sein, wie kriegt man also die Veränderung der Gesellschaft und das Verhalten der Gesellschaft in Übereinstimmung mit dem, was das Gesetz erlaubt oder nicht erlaubt.
Da sind wir bei einem neuen Urheberrecht.
Da sind wir bei einem neuen Urheberrecht, ja, da sind wir vielleicht auch bei so einer Kulturflatrate oder irgendwelchen Dingen, die halt dann dazu führen, dass einfach die Anwendungsbereiche und die Fälle, für wo Abmahnungen verschickt werden, mal extrem dezimiert werden. Und wenn das so wäre, dann würde natürlich das Problem Abmahnung auch nicht mehr so gravierend sein, wie es das jetzt ist.
Gut, das wäre aber wahrscheinlich Thema für einen extra Podcast. Das können wir uns mal für die Zukunft vornehmen, wenn nichts los ist. Ja, dann vielen Dank für den ersten Netzpolitik-Jura-Podcast zusammen mit Till Kreuzer. Und ja, danke fürs Zuhören. Und wir freuen uns immer über Feedback in den Kommentaren.
Es war mir ein Vergnügen.
Dann bis zum nächsten Mal.
Ja, tschüss.